ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Gedankensprünge, dem Podcast von Lübeck Hoch 3, dem Zusammenschluss der drei Lübecker Hochschulen für die Wissenschaftskommunikation. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unserer Gedankensprünge, diesmal zu einem extrem spannenden Thema. Und zwar werden wir reden über das Thema »Gehört die Welt den Mächtigen?« Und ich freue mich sehr, dass bei mir sind Tim Klüssendorf, SPD-Mitglied im Deutschen Bundestag, Desiree Ladwig, Professorin für Personalmanagement an der TH Lübeck, Karl Friedrich Klotz, Professor für Anästhesiologie an der Uni zu Lübeck und Johannes Knecht, Dirigent und Professor für Chorleitung an der Musikhochschule Lübeck. Herzlich willkommen. Ich frage meine Gäste und Gästinnen vorher ja immer, ob sie beim Du oder beim Sie sein wollen. Und diese Runde hat sich für das Du entschieden. Und in diesem Sinne fangen wir jetzt doch auch direkt an mit dem Gespräch. Desiree Ladwig, was bedeutet denn Macht für dich?
Also Macht, finde ich, ist grundsätzlich neutral, also weder gut noch schlecht. Das ist nur die Frage, wie ich damit umgehe. Und da werden wir heute ja wahrscheinlich auch noch viel drüber diskutieren. Es ist die Möglichkeit, jemanden oder mehrere oder ganze Länder dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte. Und also es ist immer einen, also man kann natürlich auch mit sich selber diese Machtfrage haben. Da kommen wir auch vielleicht heute noch dazu. Welche Macht habe ich über mich selber, über das, wie ich bin, was ich mache. Aber ansonsten ist Macht die Möglichkeit der Einflussnahme in meiner Wahrnehmung.
Mhm, vielen Dank. Ja, andere dazu bringen, das zu tun, was man möchte. Johannes Knecht, du hattest kürzlich erst ein ganz großes Konzertprojekt, wo du 120 Personen, Musikerinnen und Musiker dazu gebracht hast, in perfekter Sinfonie zueinander zu finden. Wie macht man sowas denn?
Ja, also ich hoffe, dass es perfekt gewesen ist. Genau, das ist natürlich auch eine entscheidende Frage in der Ausbildung und wie erreicht man das? Und das ist hat natürlich mit Technik zu tun, so wie ein Instrumentalist, ein Pianist zum Beispiel, seine Beethoven-Sonate übt. Genauso muss ein Dirigent so eine Dirigiertechnik üben, bloß er hat halt kein geduldiges Klavier da stehen, sondern ein sehr lebendiges Instrument. Und das heißt, der zweite große Aspekt, da ist natürlich die Überzeugung, die musikalische Überzeugung, die man ausstrahlen muss. Also quasi eine natürliche Autorität, dass die Musiker spüren, der Dirigent ist, weiß genau, was er möchte. Er hat eine ganz klare Vorstellung vom Klang und von dem, was da als künstlerisches Ergebnis rauskommen soll. Und das heißt, wenn er das schafft, die Leute mitzunehmen, also aus ihrer Perspektive raus zu agieren und nicht gegen sie zu arbeiten, dann kann er ein tolles künstlerisches Ergebnis erreichen, ja, auch mit noch mehr Menschen als 120.
Ja, wunderbar.
Da habe ich gleich eine Frage zu. Also das ist ja dann, wenn das super läuft, ein Klangkörper, also ein einziger Klangkörper und du hast die Macht über diesen Klangkörper. Was macht das mit dir, wenn du das merkst, dass es genau so sich anhört, wie du dir das vorher vorgestellt hast?
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl, das ist klar. Aber es hat sehr viel auch natürlich mit Verantwortung zu tun. Man hat die Verantwortung sozusagen für alle diese Menschen, die da jetzt musizieren. Und also für mich persönlich ist es so, dass dieses Gefühl der Verantwortung, das überwiegt, zumindest in dem Moment des Musizierens. Hinterher ist man natürlich auch stolz und man ist froh und aber in dem Moment ist man wirklich, geht es mir immer so, dass ich auch sehe, das Gefühl der Erleichterung, wenn es vorbei ist, ist groß.
Das glaube ich und das kennst du sicherlich auch, Karl Klotz. Ja, in welchen Momenten übst du denn Macht aus?
Ja, ich weiß, als Anästhesist oder als Anästhesistin ist man natürlich nicht mit 120 oder noch mehr Personen beschäftigt, sondern hat meistens die Aufgabe, eine einzelne Person in Narkose zu versetzen. Das ist ein ziemlich besonderer Vorgang, weil der Patient da, wenn er in Vollnarkose kommt oder die Patientin, die Verantwortung über sich selbst nicht mehr ausüben kann, also schläft, bewusstlos ist. Und in dieser Zeit muss diese Verantwortung übernommen werden. Und ich glaube, das ist, kann man auch in einer gewissen Weise als Macht auffassen, weil man tatsächlich diese Person, die vor einem liegt, die einem anvertraut ist, jetzt in behandeln kann, ohne dass die Person da Einfluss drauf nehmen kann. Man muss die gut behandeln, man hat es ja vorher abgesprochen und das ist schon alles abgeklärt und die Patientin oder der Patient sind natürlich einverstanden gewesen, sonst wäre es gar nicht machbar gewesen. Und das ist so eine Situation, wo man schon dann weiß, dass man da jetzt die Verantwortung tragen muss und eine gewisse Macht über diese Situation, über das Ergehen des Patienten tatsächlich im Moment ausübt.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Tim Klissendorf, du hast das Direktmandat des Lübecker Wahlkreises geholt. Wie fühlt sich das an, wenn man vom Volk auf einmal solche Macht zugeteilt bekommt?
Also im allerersten Moment ist es natürlich ein freudiger Augenblick, weil man ja auch Monate beziehungsweise teilweise auch Jahre darauf hinarbeitet, mal so einen politischen Erfolg zu erzielen. Und das natürlich für einen selbst auch irgendwie dann ja einen neuen Schritt in der politischen Karriere bedeutet. Aber es kommt relativ schnell dann auch der Moment, wo man die Verantwortung spürt. Also du hattest eben über Verantwortung gesprochen. Wenn wir heute über Macht sprechen, ist da Verantwortung sicherlich ein Wort, aber auch in der Demokratie sicherlich auch eine gewisse Last. Wir haben gerade große Krisen zu meistern. Und wenn dann viele Bürgerinnen und Bürger sich schon in den ersten Monaten, wo man eigentlich selber noch am Zurechtfinden ist, sich an einen wenden mit wirklich existenziellen Sorgen und Nöten, dann wird Verantwortung und Macht ganz schnell auch zu einer Belastung, mit der man dann umgehen muss und mit der man dann das Beste auch im Sinne der Vertretung des Wahlkreises, aber im Sinne der Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger daraus machen muss. Es ist sicherlich auch spannend, wir haben ja über unterschiedliche Größenordnungen gesprochen. Johannes hat 120, die er direkt dirigiert. Karl hat eben erzählt, dass er immer in einer ganz besonderen Beziehung zu einer Person ist, über die er dann aber sehr, sehr starke Macht ausübt, weil er ja über das Bewusstsein entscheiden kann. Bei mir ist es so, ich habe 280.000 Menschen in meinem Wahlkreis, über die ich natürlich aber deutlich weniger Macht ausüben kann. Also natürlich treffe ich mit 735 anderen Menschen Entscheidungen im Deutschen Bundestag. Aber am Ende ist es natürlich in der Beziehung zu einzelnen Menschen immer ja relativ abstrakt. Also ich bin zwar Volksvertreter für so viele Menschen, aber dass da eine direkte Beziehung zwischen einem entsteht, ist eher selten. Dann handelt es sich häufig um Einzelschicksale.
Ich glaube, bei dir ist es auch relativ klar, wie du in letzter Instanz zumindest zu dieser Macht gekommen bist, nämlich durch die Wahl. Aber wie kommt man denn generell zu Macht? Und wer hat überhaupt Macht? Die Serie, wie ist das zum Beispiel im Unternehmen?
Je nachdem, welche Art von Unternehmen man hat, also zum Beispiel, wenn es streng hierarchisch ist, arbeitet man sich langsam nach oben und versucht durch Netzwerke dann auch die Position der Macht da oben zu erreichen. Hat man ein modernes Unternehmen, ein Startup, was eben nicht hierarchisch organisiert ist, ist auch das Machtthema ein ganz, ganz anderes, weil da geht es dann wirklich um zum Beispiel Wissensmacht, Macht, Dinge umzusetzen und nicht mehr um Positionsmacht. Also da gibt es sehr große Unterschiede, je nachdem, welches Unternehmen man sich aussucht, in dem man arbeiten möchte.
Was heißt das, Positionsmacht?
Ja, also in einer Hierarchie haben die, die oben sind, die meiste Macht und geben Befehle nach unten, so in traditionellen Unternehmen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu einer Mafia-Organisation, da ist die Macht an meistens eine Person sehr stark gebunden, die mehr oder weniger, also muss ja nicht die Mafia, wir haben auch einige andere Beispiele, mehr oder weniger diktatorisch einfach den eigenen Willen umsetzt und wer nicht pariert, der wird umgebracht. Das ist also die extreme Form der Machtausübung. Und dann gibt es ein Kontinuum bis hin zu ich schaue dir in die Augen und du weißt, was ich möchte. Und das ist auch eine Art von Macht, aber nicht so brutal.
Johannes, wie viel Mafia ist im Orchester?
Ja, also ich bin ja selber, ich komme auch aus dem Orchester. Also ich war ursprünglich mal Geiger. Insofern kann ich vielleicht jetzt auch da was zu sagen, obwohl man ja im Grunde dann eher den Dirigent und das Orchester unterscheidet. Ne? Also, da würde man eher sagen, das sind zwei, die stehen sich getrennt gegenüber. Aber natürlich innerhalb des Orchesters gibt es absolut auch Machtkämpfe, kann man sagen. Also mafiös würde ich die jetzt nicht bezeichnen, aber es gibt natürlich auch, man denkt dann immer, ja, da ist der Dirigent und dann ist es das Orchester, aber auch das Orchester hat natürlich eine hierarchische Struktur. Es gibt natürlich Leute, die sind wichtiger, die spielen die Soli, die verdienen mehr, da auch das Gehaltsgefüge ist natürlich vorhanden. Und es gibt Leute, die Urlaube einteilen für die Gruppe und so weiter. Also da muss man sich gut halten, da muss man freundlich sein, da muss man Gefallen tun. Also es ist natürlich auch dort wichtig, seine Position zu behaupten. Also diese Positionsmacht, die gibt es da sicherlich.
Könnte denn da bei dir in Strukturen wie zum Beispiel in einem Oktett oder in einem kleinen Kammerensemble, wo kein Dirigent von entstehen muss, sondern wo alle Beteiligten miteinander spielen und harmonisieren, sind die dann machtfrei oder sind die Strukturen da genauso da, bloß etwas verdeckter und es steht nicht von den einer mit dem Taktstock?
Ja, das ist ein großes Geheimnis. Die berühmte Ensembles natürlich, Streichquartette oder und haben natürlich jede ihre eigene Struktur und man weiß auch, dass die teilweise sich untereinander quasi Spinnefeind sind und sich eigentlich bekämpft haben und trotzdem gemeinsam als Musiker zusammen Erfolge gefeiert haben, weil man das ja auf der Bühne nicht sieht. Und da könnte man vielleicht auch sagen, dass man das da wirklich eventuell trennen kann, dass ich unter Umständen am Abend in einer Situation, wo man zusammen musiziert, auch diese Dinge vergessen kann. Und so genauso würde ich auch sagen, im Orchester, wenn am Abend gespielt wird, da denkt niemand jetzt, der vor mir verdient 500 Euro mehr im Monat oder ob der oder der ist, den mag ich nicht oder so, sondern dann wird quasi wirklich das vergessen.
Ist ja eine gewisse Parallelität auch zu politischen Gremien. Also wir haben ja Gremien, wo es ganz klare, festgelegte Strukturen gibt, Vorstände, Sprecher, irgendwie Beiräte, was auch immer. Und es gibt natürlich auch immer noch das Modell, was häufig so in den Jugendorganisationen der Parteien auch noch gespielt wird, so das Kollektivvorstände oder dass man insgesamt als Kollektiv agiert. Und da habe ich jetzt gerade so die Parallele gezogen. Auch in einem Kollektiv gibt es immer Machtstrukturen und es gibt immer, auch wenn dann nicht Sprecher oder Vorstand oder so draufsteht, aber es ist immer klar, nach einer gewissen Zeit bildet sich das ja auch heraus im Zusammenleben und im Zusammenagieren, wer da so ein bisschen die Meinungsführerschaft auch übernimmt und wer eigentlich Ansagen macht und wer nicht. Also ich glaube, dass die Menschen immer wieder in Hierarchien verfallen, auch wenn sie es bewusst vorhaben, anders zu leben. Mal vielleicht als Diskussionsbeitrag.
Ja, das finde ich ganz spannend, weil es hat ja vielleicht auch seine Vorteile, weil es Strukturen gibt und dann auch Schnelligkeit in der Entscheidung. Wir wissen alle, Demokratie ist anstrengend und dauert auch viele Stunden. Und ob das Ergebnis dann immer wesentlich besser ist oder nicht, das muss man individuell dann sehen. Also ich bin für Diversity auch in Bezug auf, wer ist jetzt Ansage? Also dass man ein Rollenkonzept hat und die dann wechselt, damit die Macht nicht immer und ständig bei einer Person ist und die das sozusagen zementiert, weil das macht auch was mit jemandem, wenn jemand unangefochtene Macht hat, sondern dass man die Rollen auch wechselt und mal jemand die Macht hat, der zum Beispiel ruhig und zurückhaltend ist oder die Macht zu geteilt bekommt.
Ja, ich glaube auch und kann es in der Medizin ganz gut, schon inzwischen 38 Jahre berufstätig, ganz gut überblicken, dass sich da in den letzten Jahren doch was getan hat. Also in der Medizin habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass da die Machtstrukturen sich stark verändert haben. Also die Chefs, sagen wir mal noch aus Sauerbruchzeiten, aber das hat sich sicher noch lange in die heutigen Jahre oder Jahrzehnte erhalten, die gibt es jetzt sicher nicht mehr in der Form. Also das hat sich stark verändert. Es sind wesentlich kooperativere und wesentlich weniger hierarchische Strukturen jetzt zu sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine moderne Entwicklung ist, die überall so zu sehen ist. Also was man jetzt schon gehört hat, in manchen Bereichen ist es ja vielleicht gerade anders, dass sich da Machtstrukturen verfestigen oder erstmal richtig dramatisch noch ausbilden.
Ja, also in meiner Wahrnehmung sind Kliniken sehr, sehr weit hinten an, was das Thema Hierarchieverteilung oder neue Strukturen angeht. In Unternehmen ist das jetzt schon seit 20 Jahren im Werden und ich finde jetzt, Kliniken fangen jetzt gerade erst mal an. Also meiner Wahrnehmung.
Also da lade ich gerne mal in die SPD-Bundestagsfraktion ein. Die ist da, glaube ich, also so wie alle politischen Fraktionen, glaube ich, im Deutschen Bundestag auch noch sehr hierarchisch organisiert, einfach weil man sich ja vorstellen muss, um im Bundestag zu kommen, muss man ja schon so eine gewisse Portion an mindestens Selbstbewusstsein, wenn nicht sogar ein Stück weit Narzissmus mitbringen, um da irgendwie so einen Wahlkampf auszuhalten. Und wenn man dann 206 solcher Charaktere, in vielen Teilen ja Alpha-Tiere, zusammenbringen will, dann geht das nur über ganz klare Hierarchien. Und meine ersten Erlebnisse in der Bundestagsfraktion waren auf jeden Fall so, dass ich dachte, okay, hier gibt es klare Ansagen, hier wird Hierarchie auf jeden Fall gelebt. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob wir jetzt weiter vor den Kliniken sind oder nicht, doch eher dahinter.
Johannes, du hattest dazu auch.
Ja, direkt würde ich mich da anschließen. Also wenn ich für die Musikbranche spreche, dann würde ich sagen, das hat sich bestimmt in den letzten 60, 70 Jahren nicht sehr viel an den Strukturen verändert, aber am Umgang miteinander. Also diese Typen, wo man sagt, noch Toscanini ist vielleicht noch für jeden ein Begriff, also die in den 50er, 60er Jahren, die Leute, die vom Orchester angeschrien haben, und das ist heute nicht mehr der Fall, auch wenn diese Strukturen, dass der Dirigent natürlich vorgibt und die alle erhalten sind, aber dass heute begreifen sich die Dirigenten eher als Primus inter pares, ja, Erster und dergleichen. Und das wird auch einfach so erwartet. Und da könnte man sagen, auch, dass auch Kommunikation quasi auch natürlich ein Aspekt von Macht ist, der Wandlung auch unterworfen ist. Ne?
Ja, definitiv. Karl, du hattest mir im Vorgespräch etwas zu einer absoluten Extremsituation, nämlich der Triage, erzählt. Wie wurden da früher Entscheidungen getroffen und wie werden heute Entscheidungen getroffen, wenn es wirklich um das Ende eines Lebens geht letztendlich?
Also die Triage als allgemeiner Begriff umfasst ja meistens die Situation, großer Unfall, Busunfall mit vielen Verletzten, viele davon ernsthaft oder nahezu tödlich verletzt, wo man dann entscheiden muss, ob man sich jetzt um einen, der fast schon sicher tot ist oder fast schon sicher schwerst geschädigt ist, ob man da jetzt weitermacht oder dafür vielleicht drei oder vier andere, die auch in einer Notsituation sind, rettet. Dafür gibt es ja große Diskussionen und dafür gibt es viele Lösungsansätze, wie man damit zurechtkommen kann. Und das ist, glaube ich, besser geregelt, als es noch vor einiger Zeit war, weil man sich dazu darum kümmert, um diese Problematik, weil man weiß, die kann heute, morgen oder sonst wann auf jeden Fall auf jeden Einzelnen zukommen. Was ich so an Entwicklungen bemerkt habe in den letzten 20, 30 Jahren, war so, dass vor vielen Jahren es sicher noch einfacher möglich war, dass ein machtvoller Chefarzt da an der einen oder anderen Stelle sagen konnte, hier sieht er keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, keine Therapiemöglichkeiten mehr, hier wird abgestellt, hier wird die Beatmung beendet, hier wird oder es wird zumindest nicht mehr weiter eskaliert. Das war früher tatsächlich, glaube ich, noch in einer gewissen Machtstruktur möglich. Jetzt ist es mit Sicherheit nicht mehr so. Im Allgemeinen treffen sich da viele Leute zusammen, verschiedene Ansichten werden zusammengebracht, es wird mit den Angehörigen Angehörigen, mit allen Leuten, die was damit zu tun haben können, gesprochen, bevor da so weitreichende Entscheidungen getroffen werden, bis hin natürlich auch zum Einsatz von klinischen Ethikkomitees, die sich dann solche Problematiken anhören und dann darüber ja eine Meinung äußern können. Entscheiden kann es kaum jemand. Das ist dann ja im Endeffekt sogar möglich, dass das gerichtlich dann festgelegt werden muss, wenn es sehr schwere Entscheidungen sind, die da getroffen werden müssen. Und da ist, glaube ich, eine gewisse Entwicklung zu sehen. Aber das ist auch, ich kenne diese hierarchische, patriarchalische Entscheidung eher von kleineren Kliniken, wo so ein richtig großer Chef dann das Sagen hatte und der hat dann auch gesagt, was moralisch, ethisch und menschlich richtig ist.
Was ja wiederum auch eine Entlastung für alle anderen bedeutet, ne? Die diese Entscheidungen ja dann nicht treffen müssen. Ne?
Das kann durchaus sehr entlastend sein und vielleicht auch im Nachhinein noch können die Beteiligten froh sein, dass es tatsächlich dann so gelaufen ist und dass die Entscheidung so abgenommen worden ist. Aber der heutige Weg ist es nicht mehr ganz.
Der heutige Weg, Tim, in der Fraktion, gewinnt da einfach der Lauteste? Oder wie werden am Ende des Tages die Entscheidungen getroffen?
Der Lauteste gewinnt auf keinen Fall. Es gewinnt im Zweifel, und das ist ja auch genauso, wie es sein soll, derjenige mit den besten Argumenten.
Wirklich?
Das ist tatsächlich so, doch. Also es würde, auch unsere Hierarchie würde nicht funktionieren, wenn die Menschen, die die Ansagen machen, nicht auch überzeugen könnten und am Ende auch inhaltlich überzeugend wären. Also das würde nicht funktionieren. Dazu sind wir auch in der Masse dann zu gut ausgebildet und könnten das argumentativ dann ja auch bearbeiten. Und dann würde es vielleicht einmal funktionieren oder zweimal, aber dann war irgendwann auch Schluss und dann wird man per Wahl andere Ergebnisse und andere Hierarchien auch wieder herbeiführen. Am Ende ist es aber natürlich so, dass bei uns Argumente nicht alle nur rein fachlich inhaltlich sind, sondern wir haben natürlich eine ganze Reihe von Dingen zu berücksichtigen, die jetzt für viele Bürgerinnen und Bürger auf den ersten Blick nicht so transparent ersichtlich sind. Also bei uns spielen ja ganz viele regionale Proporzfragen eine Rolle, bei uns spielen Strömungsfragen eine Rolle, bei uns spielen Lebensalterfragen, Diversity hattest du schon angesprochen, Desiree, das sind bei uns ja alles Dinge, die sowohl bei Personalentscheidungen, aber auch bei inhaltlichen Entscheidungen immer wieder eine Rolle spielen. Und nicht immer ganz klar nur der fachlich-inhaltliche, vielleicht wissenschaftlich geprägte Entscheidungsweg. So, und da muss man dann immer abwägen. Und am Ende gewinnt aber schon dann das beste Argument. Und natürlich auch derjenige, der am meisten Wissen hat. Wissen ist auch Macht, gerade auch in der Politik. Und da gewinnen natürlich die Leute, die das Wissen als erstes haben. Und das sind in einem Regelfall Minister, der Bundeskanzler, Fraktionsvorsitzende. Die Personen, die dann auch da den Wissensvorsprung haben, die können dann ihre Argumentation zurechtlegen und gehen dann meistens mit fertigen Vorschlägen in die Fraktion. Und wir können dann an kleineren Schrauben noch was stellen.
Du trägst das mit sehr viel Überzeugung vor. Und gleichzeitig kommt es mir wie eine Utopie vor, dass tatsächlich immer das beste Argument gewinnt. Aber das ist.
Ich habe ja versucht darzustellen, dass bei uns Argumente nicht immer nur rein fachlich-inhaltlich sind. Also wenn zum Beispiel jetzt, wir nehmen ein ganz aktuelles Beispiel, dieser Konflikt um die Atomenergie. Da spielen ja nicht nur Argumente, wissenschaftliche Argumente eine Rolle. Dann hätten wir, glaube ich, relativ schnell einen Schlussstrich gezogen und hätten gesagt, wir brauchen diese Energieform eigentlich nicht mehr, weil wir auch in der Lage sind, unseren Energiebedarf und selbst den aus dem europäischen Ausland über andere Energieträger bereitzustellen. Sondern es spielen ja dann andere Argumente eine Rolle. Also für den Koalitionspartner FDP ein gewisses Wählerklientel, was eine Erwartungshaltung hat und so weiter. Das sind ja auch Argumente, die halt aber nicht dann rein an der Sachfrage orientiert sind. Nur auch solche Argumente, und da fehlt es in der Politik, glaube ich, auch an viel transparenter Kommunikation, auch solche Argumente spielen einfach eine Rolle. Und die sind genauso legitim, dass man die diskutiert, wie die inhaltliche Frage, wie lange Brennstäbe halten.
Reden wir über den Zugang zu Macht vielleicht einmal. Desiree, du hast gerade schon einmal Luft geholt.
Ja, ich wollte noch gerne noch einmal was zu Tim sagen. Und zwar, also es läuft nicht so wie auf dem Bazar, nach dem Motto, wenn du jetzt meine Projekte mit durchwinkst, dann mache ich das bei deinen auch, dass man also solche Machtkoalitionen zusammenspinnt, um zum Beispiel eben sein Projekt durchzubringen.
Also das gibt es auch. Klar, bei den Maßnahmenpaketen 1 und 2, da war es sicherlich auch so, dass am Ende jeder Koalitionspartner irgendwo eine Berücksichtigung finden wollte und dann natürlich so ein 9-Euro-Ticket verrechnet wurde mit einem Abbau der kalten Progression. Also klar gibt es dann auch Maßnahmen, die ja nicht wie auf dem Basar ausgetauscht werden, aber wo man sich dann entgegenkommt, jeweils indem man was vom anderen, eine Forderung vom anderen zustimmt. Aber wenn es Einzelfragen sind, dann lassen die sich schwer verrechnen oder schwer aushandeln dann mit irgendwelchen Themen, die dann in der Zukunft liegen. Also zum Beispiel jetzt partiell diese Atomfrage, die ließ sich jetzt nicht über andere Themen lösen, dass man gesagt hat, pass mal auf, FDP, ihr geht jetzt einen Schritt zurück, dafür bekommt ihr in ferner Zukunft das und das. Das ging nicht. Also das war dann schon eine Einzelentscheidung. Wo ja auch dann die Macht am Ende entschieden hat. Also am Ende war es ja dann der Bundeskanzler, der da einfach per Anordnung entschieden hat, weil es halt keine Kompromisse gegeben hat. Ja.
Ja, wie bekommt man Macht? Also wenn wir geboren werden, sind wir die machtlosesten Individuen auf der Welt. Wir können nur schreien. So, im Laufe des Lebens können wir Strategien entwickeln, um unsere Macht zu stärken oder aufzubauen. Und je nachdem, aus welchem Elternhaus ich komme, bin ich zum Beispiel mehr oder weniger machtorientiert. Wir sind am Anfang, sind wir Copy, Copy, Copy. Wir kopieren unsere Eltern. Und ich habe das ganz spannend häufig bei meinen Studierenden. Von ihrem Auftreten, von ihrem Habitus treten sie auf wie Alpha, Männchen oder Weibchen. Und wenn man so nachfragt, so Elternhaus und so weiter, kommt man auch auf die entsprechenden Background. Und das ist ganz spannend. Das wirkt trotzdem, obwohl diese Studierenden jung sind, noch selber nichts gerissen haben. Aber durch ihr machtvolles Auftreten, ihren Habitus, den sie einfach nur kopiert haben von ihren Eltern, rutschen sie dann auch in solche Machtpositionen rein unter den Studierenden. Und dann gewöhnen sie sich das an. Und dann, das ist ja die riesige Frage, die wir im Personal ständig haben, ist das angeboren oder kann man das erlernen? Und also ich finde, das ist sehr komplex, da kann man nicht eine pauschale Antwort drauf geben. Aber es entwickelt sich über den gesamten Lebensweg. Ne? Auch zum Beispiel dann irgendwann mal im zunehmenden Alter zu sagen, so, jetzt habe ich das ausgekostet, ich habe meinen Zenit der Macht und jetzt gebe ich auch gerne mal was ab. Mhm. Also auch die eigene, das eigene Verständnis davon, wie viel Macht brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen oder belastet mich das auch? Ne? Das hattest du ja auch gesagt, die Verantwortung, möchte ich die dann noch oder gebe ich sie jetzt wieder ab? Oder muss es eine Revolution geben? Ne?
Das ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt, der bei uns im Metier, in der Branche, also bei den Dirigenten, sage ich jetzt, auch eine Rolle spielt, dieses Auftreten, das Selbstbewusstsein, mit dem man quasi so überzeugend wirkt, ohne jetzt schon unbedingt inhaltlich oder fachlich einen Qualitätsnachweis hinterlassen zu haben. Und da ist für mich dann so interessant, wie das dann aussieht mit dem Machterhalt eigentlich. Also mal so an die Macht zu kommen, das schaffen viele, auch mit dieser Attitüde natürlich. Aber wie ist das dann, wie bleibe ich eigentlich an der Macht? Ne? Wie, das ist, glaube ich, in unserem Metier fast die kompliziertere Frage, weil es da auch so ist, dass wenn man mal in so eine machtvolle Position gekommen ist, für viele irgendwann dann auch das endet auf eine, ja, wie immer, auch vertraglich durch vielleicht Überwerfungen mit anderen noch mächtigeren natürlich. Wir sind ja immer noch nicht die ganz Mächtigen, sondern über uns gibt es immer noch dann die Intendanten, die noch mächtiger sind. Und wahrscheinlich gibt es für die auch noch Leute, die Politiker natürlich dann, die von denen die abhängen. Und wie schaffe ich das eigentlich, in solchen Strukturen an der Macht zu bleiben, finde ich eine extrem interessante Frage.
Magst du dein Erfolgsgeheimnis mit uns teilen?
Also, ich würde sagen, dass ich versucht habe, also wir haben immer so das bisschen das Gefühl, wir müssen weiterkommen, wir müssen die nächste tolle Stelle kriegen, wir müssen so diese Karriereleiter, die eigentlich im Bewusstsein fast nie endet, weil ich kann immer noch eine tollere Stelle kriegen, wo es noch bessere Verträge gibt und mehr Geld und was. Aber viele verlieren sich in diesem Rennen um diese Karriereziele und verlieren sich so ein bisschen selber auch auf dem Weg. Und ich habe also immer versucht, für mich zu sagen, ich möchte immer mit mir im Reinen bleiben. Also das ist auch wie diese, wenn ich eine Karriere mache, nur um der Karriere wille, dann pflastern dann auch irgendwie Leichen meinen Weg. Ja? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch gesagt, aber und ich muss morgens noch sagen können, ja, das bin ich. Ja? Und ich glaube, das war, ist für mich immer ein absolut wichtiges Kriterium gewesen.
Mhm. Tim, inwiefern kannst du bei den Entscheidungen, die du treffen musst, mit dir im Reinen bleiben?
Also bei den Entscheidungen, die ich tatsächlich treffen kann, ist es relativ einfach, im Reinen zu bleiben, weil ich hatte es ja schon angedeutet, der Einflussbereich eines normalen Abgeordneten erstreckt, also wir hatten es im Vorgespräch auch schon mal besprochen, erstreckt sich natürlich über sehr kleine Stellschrauben, die ich wirklich mitentscheiden kann. Also ich darf Gesetze mitverhandeln im finanzpolitischen Bereich. Da stehen die Eckpunkte fest und ich kann dann über Laufzeitverlängerung oder über kleine Prozentsätze und so kann ich schon politisch natürlich viel umsetzen und auch erreichen. Aber das sind jetzt keine Entscheidungen, wo es mir schwerfällt, da auch mit mir im Reinen zu bleiben. Schwieriger sind es dann tatsächlich die Entscheidungen, die ich mitzutreffen habe, weil ich Mitglied dieser Bundestagsfraktion oder auch dieser Bundesregierungskoalition bin, wo ich dann schon meine Zweifel habe, ob das jetzt so richtig ist. Also zum Beispiel die Frage Sondervermögen, 100 Milliarden Euro. Das war so eine Frage, wo man sehr lange überlegt. Oder auch die Auslandseinsätze, die wir jetzt schon in der laufenden Wahlperiode durchgestimmt haben. Da fällt es schon jetzt nicht so leicht, einfach mal der Fraktionsposition so unkritisch zu folgen. Aber bisher ist es mir dann schon gelungen, auch in den Gesprächen mit den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, mich dann so auch innerlich so zu überzeugen lassen, dass ich dann auch mit einem guten Gewissen dazu stimmen konnte. Aber vielleicht kommt auch mal eine Situation, wo es dann nicht so ist. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, weiche ich jetzt von der Fraktionsposition ab, um mit mir im Reinen zu bleiben? Oder kriege ich es irgendwie auch hin, zuzustimmen mit der Fraktion, gegen meine eigene Position und dann trotzdem mit mir im Reinen zu sein? Also zum Glück ist diese Situation noch nicht entstanden. Bisher konnte ich am Ende doch alles ganz gut vertreten.
Ich glaube, in der Klinik ist es häufig auch, wenn wir jetzt vom mit sich im Reinen sein sprechen, ist es häufig auch diese unheimliche Belastung, Personalmangel und so weiter, lange Schichten und trotzdem noch das Beste für den Patienten, die Patientin wollen. Wie bleibst du in diesem Zwiespalt mit dir im Reinen, Karl?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist da, oder die deutlichste Lösung sind da die SOPs, die Standard Operation Procedures, mit denen viel geregelt ist, an denen man sich entlang bewegen kann, an denen man sagen kann, wie Entscheidungen zu treffen sind. Und dadurch sind viele Wege recht gut vorgegeben und weiteres muss man dann in Zusammenarbeit mit den anderen machen, mit denen, die da auch noch kollegial dabei sind. Und eine wichtige Sache, lange Schichten hast du gerade angesprochen, ist natürlich, dass man in dem beruflichen Umfeld zwar vielleicht lange Schichten hat, aber man weiß, irgendwann sind die dann tatsächlich zu Ende. Im Gegensatz dazu, vielleicht als junger Vater, junge Mutter, da weiß man mit der Geburt, dass diese Schicht erstmal mehrere Jahre nicht zu Ende ist, und zwar 24/7.
Ja. Damit gleiten wir jetzt so langsam in das Thema Gender und Macht über, würde ich sagen. Desiree, welchen Einfluss hat denn das Geschlecht auf Zugang zu Macht?
Ja, also da tut sich ja auch seit vielen Jahren etwas, bei meiner Wahrnehmung noch immer viel zu langsam. Durch die gläserne Decke kommen einfach nicht genauso viel hochqualifizierte Frauen wie hochqualifizierte Männer Und wir, also früher gab es ja die Argumentation, ja, Frauen sind ja nicht gut ausgebildet, die können das nicht, deswegen können sie nicht auf, nicht auf die Position. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr der Fall. Und auch so Argumente, ja, Frauen können ja kein Mathe. Auch dieses Vorurteil ist widerlegt, ne, weil Intelligenz ist gleich verteilt und auch eben die Neigung oder die Fähigkeit, mathematische Aufgaben zu lösen. Also es ist in ganz vielen Bereichen bekannt, dass es da eigentlich keine Unterschiede mehr geben sollte. Aber die Strukturen, und da kommen wir vielleicht auch noch zu, die manifestieren diese Machtverteilung. Und sie kann nur verändert werden, indem man die Strukturen zerstört. Das kann man durch Revolution machen, dann geht es schneller. Oder unblutiger durch entsprechende Kulturentwicklung. Und das dauert halt unheimlich lange. Und in dem Prozess, also den beobachte ich jetzt seit mehr als 30 Jahren. Genau, da gibt es noch, also ich finde, Corona ist eine ganz, ganz furchtbare Pandemie gewesen und immer noch. Aber sie hat uns in einigen Bereichen auch Möglichkeiten eröffnet, zu zeigen, wir können auch anders miteinander arbeiten, nämlich zum Beispiel digital. Und das gibt Männern wie Frauen mit Pflegeaufgaben die Möglichkeit, trotzdem eine hochqualifizierte Aufgabe weiterhin durchzuführen und trotzdem eben diese Pflegeleistung zu erbringen. Ne? Und wenn man aber seine Macht ausspielt in einem traditionellen Unternehmen und sagt, so, ihr müsst hier von 8 bis 17 Uhr vor Ort sein und ich kontrolliere das auch, mit so einem Kulturansatz, in einem Machtmanifestation in den Strukturen, haben dann eben Frauen wirklich signifikant weniger Chancen, die entsprechenden Positionen zu erreichen.
Ja, also für den Dirigentenmarkt würde ich fast in der neuesten Entwicklung was anderes behaupten wollen, denn da sind die Frauen extrem auf dem Vormarsch. Klar, man kann jetzt sagen, das ist eine relativ junge Entwicklung, aber das wird gerade sehr, sehr, also als wenn man jetzt als Frau in den Dirigierberuf startet, hat man eigentlich die allerbesten Aussichten, weil genau das im Grunde jetzt gesucht wird. Ne? Weil auch die Orchester, auch die natürlich die Massenmedien sind völlig fokussiert auf das Thema und sind wahnsinnig interessiert an Frauen. Und es ist dann auch immer auch nochmal ein Aufmacher. Und also Frauen sind jetzt gerade, man sieht das sehr viel an sehr vielen jungen Dirigentinnen, die jetzt Karriere machen. Also das ist jetzt, im Moment ist es wirklich ein Karrierebooster.
Ja, aber dann ist das eben sehr kurzfristig, ne? Und in den letzten 20, 30 Jahren war es eben.
War es nicht so, ja.
Genau. Und das Spannende ist ja, wenn man, also es zeigen viele Untersuchungen, wenn man in einem Feld 25% einer Gruppe Größe erreicht hat, dann hat man so viel Macht als Gruppe, dass dann die weiteren, ne, das ist so wie diese kritische Masse, mit der es dann plötzlich der Schneeball viel schneller rollt. Und wenn man das nicht hat, also so Einzelfrauen an entsprechenden Positionen, die sich dann vielleicht auch nicht so vernetzen, bringen eben dann nicht diesen Schneeball ins Rollen. Wie wenn man sagt, so, wir haben jetzt, und es wird eben auch von den Medien entsprechend fokussiert, dann kommt das ins Rollen und dann trauen sich auch die Frauen. Ne? Also das ist häufig ja dann auch die Frage der Ansprache, wie stark suche ich wirklich Frauen dann für diese Position. Und ich finde das super bei euch im Business, dass ihr jetzt so blind Vorträge macht, ne? Also habe ich so gehört, dass man also sein Musikinstrument spielt, aber vor einem entsprechenden Vorhang. Das, also,
in der ersten Runde.
Ja, genau, um einfach dort auch diesen Bias, ach, das ist ja eine junge Frau, die wird ja sowieso bald schwanger, ne, diese Vorurteile, einfach zuvorzukommen, zu sagen, so, oh, das klingt ja klasse. Und dann hat man zumindest schon mal den Einstieg geschafft als Frau.
Das stimmt, der Einstieg ist da. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, in der zweiten Runde dann da auszusortieren, in Anführungszeichen. Aber das stimmt schon, das ist natürlich ganz wichtig. Aber zum Musiker gehört natürlich auch nicht nur das Akustische, natürlich ist das ganz, ganz wichtig, aber auch die Persönlichkeit muss man natürlich auch beurteilen können. Und das geht halt nicht, ohne dass man die Person auch musizieren sieht. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Aber das stimmt schon, das ist ein tolles Instrument, was da schon seit vielen Jahren allerdings aber auch verwendet wird.
Was für Persönlichkeiten werden DirigentInnen?
Ja, das ist eine sehr, sehr Gute Frage. Also ich in jedem Falle, wenn ich von mir ausgehe, ich habe schon von sehr klein auf mit Chören gearbeitet, schon mit 14 meinen ersten Kirchenchor geleitet und habe mir das aber nie zugetraut, diesen Beruf auszuüben, weil ich gedacht habe, man hat so eine Verantwortung und alle anderen, die das machen und können, und man guckt dann die großen Dirigenten an und sieht, wow. Und dann bin ich ins Orchester als Musiker und habe dann gemerkt mit der Zeit, dass man von meiner Persönlichkeitsstruktur her, von meinem Empfinden, dass ich nicht glaube, dass es das mich glücklich als Musiker glücklich machen kann auf viele, viele Jahre, 30, 40 Jahre, die man dann im Berufsleben ist. Sondern habe dem Traum, den ich immer geträumt habe, also auch schon von klein an, das beruflich zu machen, habe ich immer mehr so versucht, Realität werden zu lassen, und habe dann irgendwann diesen Ausstieg geschafft. Und ich würde sagen, die Berufsbilder oder die Dirigentenkarrieren, da gibt es keine zwei gleichen. Also jeder, es ist ein sehr, sehr individueller Prozess, und der wird auch immer individueller. Früher war es noch, konnte man sagen, Dirigent ist mal geworden über die Oper, da ist man als Korrepetitor hin, hat Klavier gespielt 2 Jahre, dann hat man gesagt, oh, jetzt darfst du mal da die Zauberflöte dirigieren, dann hat man das gut gemacht, das Orchester war zufrieden, dann durfte man wieder, und so sind die Karrieren entstanden. Aber heutzutage gibt es sehr viele Leute, die auch nicht mehr Klavier spielen wollen. Da muss man sehr viele Jahre hart arbeiten und üben, und sehr viele Quereinsteiger, die auch, ob das jetzt gerade für den Opernbereich so der große Segen ist, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Aber sagen wir, die Wege zum Dirigent sind sehr, sehr unterschiedlich. In jedem Falle, was, glaube ich, dazugehört, ist Gehen, das man führen möchte.
Das Gehen, das man führen möchte. Was sagt der Mediziner dazu?
Also ich glaube, die hierarchische Seite ist nicht so im Vordergrund bei der Berufswahl bei den meisten Medizinstudierenden, sondern eher die, ja, entweder die, wird nicht so häufig als erstes genannt, die tolle gesellschaftliche Position, die man sich da verspricht, oder eben die Möglichkeit zu helfen, anderen was Gutes zu tun und solche Geschichten. Das ist wahrscheinlich stärker vorhanden, als dass man da jetzt da an die Spitze kommen will und da den Bereich sieht als gute Möglichkeit, die Karriereleiter hochzugehen. Die Karriere ist ja in der Medizin doch relativ stark durch die festen Schritte vorgegeben, nämlich dass man zuerst mal mehrere Jahre, 5 Jahre im Allgemeinen Assistenzarzt ist, noch nicht sehr viel Verantwortung tragen kann, weil man noch kein Facharzt ist. Dann hat man den Facharzt, dann geht es ein Stück weiter. Das sind aber normale Schritte, die fast jeder so durchläuft, und so ist die Entwicklung von den meisten Medizinern da ganz häufig ganz einfach. Einige versuchen dann an aus exponierte Stellen zu kommen, da muss man dann natürlich einiges unternehmen. Ich glaube, in der Medizin spielt auch eine große Rolle, dass wir jetzt so eine starke, wir waren gerade bei den Gender-Fragen, starke Entwicklung haben. Die Studierenden sind seit vielen Jahren konstant so verteilt, dass 70% Frauen und 30% Männer sind. Und das verändert natürlich das ganze Berufsfeld doch relativ stark. Das war früher sicher nicht so sehr der Fall, dass da so ein weiblicher oder größerer Anteil da ist. Und das hat sicher einiges zur Veränderung gebracht.
Wie ist das so, wenn jetzt eine Ärztin und vielleicht auch ein männlicher Pfleger in einen Raum kommen? Ist das für die PatientInnen von Anfang an klar, wer wer ist? Oder?
Ja, das erzählen viele von den vielleicht relativ kleinen, jungen Ärztinnen, die dann mit einem alten, erfahrenen, großen, stattlichen Pfleger da unterwegs sind. Erzählen das schon sehr häufig, dass er penetrant als die Untergeordnete angesehen werden und automatisch der große Mann als der Herr Doktor oder sowas angesehen wird, das ist fast nicht reparierbar. Also das kann man 3 oder 4 Mal nochmal betonen. Das kann sein, dass man es dann immer noch nicht erreicht hat, dass der Patient oder die Patientin das tatsächlich so wahrnehmen, dass jetzt tatsächlich die ärztliche Entscheidung bei der kleinen, jungen Frau liegt und nicht bei dem Kollegen. Das ist gerade auch in der Anästhesie oder insgesamt im OP-Bereich natürlich von Bedeutung, weil da ja keinerlei Unterschiede in der Kleidung zu sehen sind. Alle haben die Berufskleidung oder berühmte grünes Hemd, grüne Hose und dann Mundschutz und eine OP-Haube auf. Da sieht man es auch an anderen, da gibt es keine Merkmale, an denen man sehen könnte, wer da jetzt was zu sagen hat. Jedenfalls viel weniger. Vielleicht das Stethoskop, das um den Hals der Ärzte eher und Ärztinnen eher hängt als bei Pflegekräften. Aber selbst da kann man sich nicht sicher sein. Das kann genauso gut auch andersrum sein.
Aber das wäre ja so ein Insignium der Macht, ne?
Ja.
Und das war ja meiner Wahrnehmung früher auch viel wichtiger, dass man die hatte und auch gezeigt hat. Dann war ganz klar, das ist jetzt eine mächtige Position, Person, die auf einer mächtigen Position sitzt. Das hat sich meiner Wahrnehmung heutzutage auch in den Unternehmen sehr stark weiterentwickelt. Ich weiß noch, ich habe eine Freundin, die beim HVV Personalvorständin wurde und einen Fahrer bekam. Das gehörte dazu, das Eckbüro mit Vorzimmer und den Fahrer. Und sie, was soll ich mit dem Fahrer, der mich morgens von zu Hause abholt und dahin fährt und dann abends wieder zurück? Ich will das nicht. Da hat sie eine Welle losgetreten. Das geht nicht, das kriegen alle im Vorstand, das musst du jetzt auch nehmen. Das zeigt ja deine Bedeutung. Und also sie hat wirklich lange gebraucht, da einen Kulturwandel mit diesen Insignien der Macht vorzuführen, um und da ist vielleicht wieder auch ein Gender-Thema. Haben Frauen mehr oder weniger Interesse daran, solche Insignien der Macht überhaupt zu haben und damit umzugehen und zu spielen?
Ja, nur dazu, weil auch als Dirigent hat man ja immer diesen berühmten Taktstock, und der ja von vielen auch als Insignie der Macht angesehen wird. Ne? Und faktisch ist er das ja gar nicht, sondern es dient ja nur der Verdeutlichung. Aber es ist so, es entstehen ja dann auch so solche falschen Bilder irgendwie. Ich habe das jetzt gerade nochmal gedacht, was du das gesagt hast, Desiree, weil wir am Theater sagt man immer, der König wird nicht durch den König gespielt, sondern durch die Untertanen.
Ganz interessanter Aspekt, die Rolle der Geführten. Wie ist das zum Beispiel bei den PatientInnen? Und für dieses Verhältnis Arzt-PatientIn, wo es ja auch sehr, sehr stark auf, ich will nicht sagen Hierarchie, aber es gibt doch ein gewisses Machtgefälle zwischen beiden.
Ja, ich glaube, gerade in der Anästhesie ist das so eine ganz interessante zeitliche Entwicklung. Zuerst lernt man den Patienten oder die Patientin als Anästhesist oder Anästhesistin kennen im Vorgespräch. Man kann da planen, man kann fragen, um was es geht, man kann Ängste beruhigen und erklären, was alles so auf den Patienten oder die Patientin zukommt. Und dann kommt die Phase der Operation, der Narkose. In der Phase hat man dann eine ganz andere Verteilung. Der Patient oder die Patientin müssen plötzlich ihr ganzes Geschick in die Hände dieser anderen Person geben, die einfach eine Spritze in der Hand hat, mit der das Bewusstsein ausgeschaltet werden kann, und zwar innerhalb von weniger als einer Minute, von Sekunden kann man fast sagen. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Patientin oder der Patient volles Vertrauen da haben, dass das Ganze richtig läuft, dass er da gut versorgt werden. Deswegen ist auch häufig der letzte Satz, den die meisten vorm Einschlafen des Patienten oder der Patientin sagen, so, wir passen jetzt gut auf Sie auf. Also ein Standardsatz, der häufig von den meisten Kolleginnen und Kollegen dann auch verwendet wird. Ja, und dann danach, am Tag danach, kann das natürlich dann völlig anders aussehen, weil da ist plötzlich das alles passiert, das alles ist gut gegangen, hoffe ich jetzt mal, ist alles gut gegangen und eigentlich kann man zufrieden sein, aber vielleicht sind noch kleine Problemchen mit da, die vielleicht nicht nur Problemchen sind, sondern tatsächlich ärgerlich. Eine gewisse Heiserkeit von der Beatmung oder vielleicht auch ein blauer Fleck dort, wo die Nadel war. Ja, und plötzlich ist das dann vielleicht so im Vordergrund, so was Ärgerliches. Musste das jetzt sein? Jetzt habe ich da einen blauen Fleck, den habe ich jetzt vielleicht eine ganze Woche da mit mir rumzutragen. Und plötzlich sind da die Verhältnisse wieder ganz anders. Das würde jetzt noch nicht zum Prozess führen meistens, aber sind dann die Gewichtungen vollkommen anders. Und ich glaube, das ist gerade für die Anästhesistinnen und Anästhesisten schon ein ziemlich typischer Verlauf, weil es da innerhalb von wenigen Tagen diese ganze Abfolge gibt. So in anderen Fächern ist ja da häufig so, der gesamte Behandlungsablauf, meinetwegen zweiwöchiger stationärer Aufenthalt, als Ganzes zu sehen. Und das ist für uns sehr pointiert und spitzt sich zu an dem mittleren Tag von den dreien, die ich gerade genannt habe, nämlich dem Tag der Narkose. Und da entscheidet sich dann auch, wie es weitergeht in den Tagen danach.
Sehr spannend.
Ich habe da noch mal eine Frage zu. Also das Thema Halbgötter in Weiß ist ja auch ein Machtthema. Und hast du da auch das Gefühl, dass im Laufe der Zeit das Patienten-Ärzte-Verhältnis sich jetzt ändert? Also ich weiß noch, von meinen Eltern war das wirklich, wenn der Arzt was gesagt hat, dann haben die das gemacht. Die haben auch nicht hinterfragt. Die waren also auch eher wie das Kaninchen vor der Schlange, wenn sie mit dem Arzt zusammensaßen und hatten auch keine Widerworte, haben sich nicht vorher das Krankheitsbild gegoogelt und dann vielleicht nochmal nachgefragt. Also, ne, das, ich habe auch ein paar Ärzte im Bekanntenkreis, die sagen, das ist ja dieses schlimme Halbwissen. Und ja, dann ist aber auch diese Machtdistanz hat sich dadurch verändert.
Also bei jüngeren oder mittelalterlichen Patienten, da ist es auf jeden Fall so, da hat sich das enorm verändert und macht die Sache durchaus auch ein bisschen schwieriger, wenn da so dieses, du sagst gerade, Halbwissen da ist. Da muss man einen Punkt nach dem anderen besprechen, wie das da auszulegen ist, wie es jetzt in der konkreten Situation ausschaut. Aber Halbgott in Weiß, vielleicht ist da auch so ein Beispiel mal gewesen, wir haben mal in einer Klinik neue Kittel bekommen und die Professoren hatten da ganz tolle Teile dann zugeteilt bekommen, nämlich solche, die erheblich länger waren, sichtbar länger, 20 Zentimeter länger als die anderen. Und das war natürlich ein irres Gefühl. Man konnte schon ungefähr aus 20 Metern erkennen, oh, da ist jemand mit langem Kittel, der ist sicher jetzt in der wichtigen Position, an den muss ich mich jetzt ranhalten oder wie auch immer. Bis ich dann gehört habe, dass diese toll aussehenden langen Kittel die abgelegten Kittel einer ganz anderen Klinik aus Hamburg waren, weil sie so wahnsinnig unpraktisch waren, dass die rausgeschmissen haben. Dann haben wir diese abgelegten Kittel bekommen. Da war dann ein bisschen dieser Nimbus des grandios auftretenden Professors dann doch schon ein bisschen eingeschränkt.
Ja, da sieht man, dass Macht ja eigentlich eine Illusion ist. Ne?
Ja, genau, da war es mit sich. Ja.
Ich würde gerne einen Gedankensprung mit euch machen und über das Thema Macht und Geld sprechen. Tim, wie sehr nerven dich Lobbyisten?
Was heißt nerven? Also ich bin ja professionell immer und weiß das ja auch einzuschätzen, was ihre Aufgabe ist und welche Rolle sie in dem gesamten Prozess einer Entscheidung dann auch im demokratischen Berlin spielen. es nervt, also was mich persönlich eher nervt, ist diese Ungleichverteilung von Möglichkeiten. Also wenn ich mit Banken oder mit Versicherungen spreche, dann habe ich natürlich die absoluten Top-Juristen vor mir sitzen, teilweise auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die irgendwie selber 20 Jahre im Bundestag waren, Staatssekretäre, die genau jede Kleinigkeit im politischen Berlin wissen, die da sehr, sehr gut bezahlt werden und genau auch wissen, mit wem sie wann sprechen müssen, und eigentlich so ein bisschen, ja, fast schon mehr Einfluss haben als man selbst, obwohl man gewählter Bundestagsabgeordneter ist. Und auf der anderen Seite hat man dann Organisationen, die sich zum Beispiel für obdachlose Menschen einsetzen oder für Klima- und Naturschutz oder für andere Dinge, die vielleicht nicht mit so viel Geld hinterlegt sind. Man sieht einfach diese Ungleichverteilung von Möglichkeiten und das ärgert einen wirklich, weil am Ende, und deswegen Macht und Geld ist ein super zentrales Thema für mich, ist dann schon auch in der Demokratie entscheidend, wer über welche Ressourcen verfügt, um seine Position durchzusetzen und damit auch Macht auszuüben. Und Macht bedeutet in dem Sinne dann schon auch, wer hat am meisten Möglichkeiten, wer hat am meisten Geld. Und das ist in der Demokratie aus meiner Sicht sehr, sehr schädlich. Weil die Interessen, die da durchgesetzt werden, halt häufig sehr einzelne Interessen sind und nicht die Interessen der Gesamtbevölkerung. Und dagegen müssen sich dann demokratisch gewählte Volksvertreter wie ich ein Stück weit auch wehren und das dann richtig einschätzen und auch mal gegen mächtige Interessen dann auch gegen ankämpfen. Und das ist schon eine, ja, große Aufgabe. Also es gibt da ein schönes Buch. Ich habe gerade nur den Titel vergessen. Im Schatten der Macht heißt es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Da geht es um den Deutschen Bundestag und darum, dass man eine Entscheidung getroffen hat zu einem Unternehmen Apple, das dann relativ aggressiv reagiert hat mit Top-Kanzleien und mit alten Seilschaften, die bis in Studentenverbindung zurückgehen zu einzelnen Bundestagsfraktionen, um dann ihre Position durchzudrücken. Und das kann natürlich nicht sein. Die sind in keiner Weise demokratisch legitimiert und
hatten Sie denn Erfolg dabei?
Die hatten keinen Erfolg dabei, muss man dazu sagen, weil sie zu spät dran waren. Also es lag nicht daran, dass sie nicht genug Macht ausüben konnten, sondern einfach, dass sie zu spät dran waren und zu spät davon Wind bekommen haben, dass eine bestimmte Entscheidung ansteht. Aber also es passiert sicherlich wöchentlich, dass auch im Kleinen in Berlin Gesetze vorbereitet werden, diskutiert werden, wo Lobbyisten von mächtigen und mit guten Ressourcen ausgestatteten Unternehmen immer noch zu viel Einfluss nehmen.
Wie ist das in dem Kulturbereich mit Geld und Macht? Also
ja, natürlich auch absolut problematisch. Also auch wenn man jetzt sagen muss, gerade das Grundgehalt an den deutschen Bühnen gegen den Zeitgeist offensichtlich doch sehr deutlich angehoben worden, was natürlich einerseits schön ist, aber trotzdem ist die jetzt zum Beispiel sind die Gehälterverteilung, ist immer noch, das ist immer noch einfach himmelschreiend. Also wenn man sieht, was zwischen einem Intendanten, wenn ich jetzt ein Opernhaus nehme, zwischen einem Intendantengehalt und einem Bühnentechniker für eine Lücke klafft, dann ist das wirklich ein Problem, ein kulturgesellschaftliches Problem. Wir haben auch, sagen wir mal so, auch die Tendenz geht auch in der Kulturlandschaft auch immer mehr dazu, die High-End, also Kultur zu unterstützen. Also das Geld geht in die großen Häuser, in die Festivals, in Events. Und jetzt bin ich gerade mit einem Musiker aus dem Lüneburger Orchester zusammen nach Lübeck gefahren und er hat erzählt, dort steht das Theater quasi auf der Kippe und die sind von der Insolvenz bedroht und das ist nicht das einzige in Deutschland und wir schneiden uns quasi unsere Wurzeln sozusagen ab, wenn wir nicht da umdenken und die Kultur in den kleinen Städten, die Häuser in den kleinen Städten, wenn das ist einfach das ist der Humus und dort erhalten wir das alles und die Tendenz ist aber gerade eine andere.
Du sprichst jetzt gerade hauptsächlich von tatsächlich staatlichen, städtischen, kommunalen Einrichtungen, ja. Opernhäusern, Orchestern und so weiter. Die sind ja noch zumindest mit einigermaßen festen Verträgen zugange.
Wenn wir jetzt von den Solo-Selbstständigen
genau, sprechen. Genau, da wirklich gerade. Ja. Wie geht es denen dann?
Ja, ich meine, ich habe natürlich in meinem Bekanntenkreis, weil ich auch sehr viel mit Chören arbeite und da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die davon leben, Freelancer, die waren jetzt natürlich, das sind Existenzen ruiniert worden, jetzt aber massenweise, durch Corona natürlich auch, weil gerade dort die Musikausübung, gerade das Singen quasi unter Generalverdacht stand und so wahnsinnig viele Sachen da weggebrochen sind, dass die teilweise jetzt andere Berufe ausüben, auch teilweise Leute haben sich umgebracht, ja, weil die ihre Familie nicht mehr ernähren konnten. Ja. Das ist da wünschen wir uns alle, dass die Wichtigkeit dessen mehr gesehen wird. Aber diese Systemrelevanz, ohne Systemrelevanz keine Macht. Ja.
Ja, und es gibt ja auch in Unternehmen in meiner Wahrnehmung sehr hohe Verwerfung, was so Macht Gefüge in Bezug auf Einkommen angeht. Also wenn man sich die DAX-Unternehmen anguckt und die Vorstände dort, was die pro Jahr verdienen, allein die Unterschiede zwischen denen und dann das mal in Verhältnis zu setzen zu einem normalen qualifizierten Facharbeiter. Und da gibt es Studien, die sagen, wenn das mehr als das 36-fache eines normalen Facharbeiters ist, dann zerreißt das auch die Kultur eines Unternehmens, weil die da unten, die da oben einfach, ne, da gibt es kein Erreichen mehr voneinander, weil sie einfach zu sehr abgehoben sind. Das ist meiner Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten sehr stark aus den USA rüber geschwappt, wo man gesagt hat, so möglichst immer viele Mitarbeiter um sich scharen, je mehr Mitarbeiter, desto mehr Gehalt und dann immer weiter pokern, um eben diese Gehaltsspirale im Top-Management immer weiter zu drehen, wo man sagt, so dann wird jemand wegen schlechtes Managements mit einem goldenen Handschlag von 50 Millionen verabschiedet, wo ne, der normale Facharbeiter, der jeden Tag seinen oder Facharbeiterin seinen Job an der einer Maschine macht, denkt so, geht's noch? Und diese Verwerfung der Macht, denke ich, müssen wir einfach auch überwinden als Gesellschaft. Und in meiner Wahrnehmung ist es ein Verteilungsproblem. Wir haben genug Essen für die gesamte Welt. Es müsste keiner hungern, allein was in Deutschland an Essen vernichtet wird. Und wir haben auch genug Ressourcen, aber es geht um die Konzentration und die Verteilung.
Und die hat auch immer weiter zugenommen in den letzten Jahren. Also du hast das Problem ja schon mit den Einflüssen aus der amerikanischen Wirtschaft beschrieben. Es ist in Deutschland schon so, dass die Vermögenskonzentration mittlerweile ja so hoch ist wie in kaum einem anderen OECD-Land. Also wir haben die zweithöchste Vermögenskonzentration von allen OECD-Ländern. Und da gibt es einen schönen Indikator, der Gini-Koeffizient, der sagt bei 0, also der geht von 0 bis 1. Bei 0 haben alle genau das gleiche Vermögen und bei 1 hat einer alles Vermögen. Und Deutschland liegt da bei 0,81. Und das ist natürlich schon einfach ein Indiz dafür, dass da was außer den Fugen geraten ist. Und es gibt europäische Länder, die durchaus mit uns vergleichbar sind, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Italien. Da liegt er überall bei 0,5, 0,6. Also es ist schon auch ein Problem von Deutschland. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, jetzt zum Beispiel im Finanzausschuss des Bundestages, da über eine gerechtere Besteuerung auch wieder über staatliche Ordnungspolitik einen Eingriff zu bekommen. Und natürlich ist das jetzt, wenn wir über Macht sprechen, ein Kräftemessen der demokratischen Macht mit der ganz klaren Interessensmacht von einzelnen Vermögenden, die bislang immer gewonnen haben. Also
kommen wir wieder dazu aus Theresia, die Frage, ja, wie sehr dich die Lobby ist.
Genau, es nervt mich in dem Sinne natürlich, weil unter dem Deckmantel des Schutzes von Mittelstand und Wirtschaft bisher immer wieder vermieden worden ist, dass wir an hohe Privatvermögen, und zwar nicht an Betriebsvermögen, sondern an hohe Privatvermögen rangegangen sind und dass seit 1997 in Deutschland einfach keine Vermögen mehr besteuert werden. Und das ist schon ein großes Problem, wo es sehr sichtbar wird, dass Menschen mit viel Geld mehr Macht haben als demokratisch gewählte Vertretungen. Das finde ich schon krass.
Würde das eine demokratisch gewählte FDP-Politikerin auch so sagen?
Na, die würde natürlich jetzt sagen, wir können nicht an die hohen Vermögen ran, weil das zu ganz großem Teil ja in Betrieben gebundenes Vermögen ist, wo ich schon sofort widersprechen würde, aber um die Argumentation aufzustellen. Das ist natürlich bei denen auch vom Freiheitsgedanken immer so ein rotes Tuch zu sagen, der Staat, obwohl der Staat ja wir alle sind, nimmt einer Privatperson Geld weg, was sie rechtmäßig hat, um das zu verteilen. Das ist also, allein dieser Mechanismus ist ja für eine FDP schon ja, kaum nachvollziehbar. Nur aus meiner Sicht wäre es vom Grundgedanken der Demokratie überhaupt nicht vereinbar gewesen, wenn man jetzt sagt, wir sind 10 Leute, die uns in einem Kreis treffen und einer Person gehört irgendwie 9/10 des Ganzen und das letzte Zehntel teilt sich dann auf die anderen 9 Personen auf. Da würde ja niemand im demokratischen Urgedanken sagen, das lassen wir so, wie es ist und akzeptieren es einfach, sondern dann wären ja die 9 schon auf die eine Person zugegangen und hätten gesagt, so Freundchen, jetzt gib mal ein bisschen was ab, damit es uns allen gut geht. Aber dieser Grundmechanismus funktioniert in dieser Gesellschaft im Moment nicht, sondern es wird einfach hingenommen, dass die 2 reichsten Deutschen so viel Vermögen haben wie die untere Hälfte. Das wird einfach
dazu
hingenommen.
Johannes und dann
Desi. Ja, da würde ich einfach dich gerne fragen, warum ist das so? Warum nehmen die Leute, die Macht haben, natürlich, warum werden die dieser Macht nicht durch das Volk enthoben? Warum sind genau diese Parteien, die den Hebel wahrscheinlich sofort ansetzen würden, warum sind die in der Wählergunst so weit unten oder verlieren immer mehr an Bedeutung?
Also ich weiß nur, dass von der Wahlprogrammatik im Deutschen Bundestag SPD und Grüne theoretisch diese Veränderung herbeiführen würden, nur nicht über eine Mehrheit verfügen. Und das war in den ganzen letzten Jahren, also seit meiner Erinnerung gab es seit Gerhard Schröder keine Mehrheit mehr für linke Politik im Deutschen Bundestag.
Hat das auch was mit den Medien zu tun?
Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Natürlich hat es auch mit dem Punkt zu tun, den ich ja eben angesprochen habe, dass die natürlich genau wissen, wie sie ihre Interessen auch breit platzieren können. Und so dieser Gedanke, wenn ich selbst mit jungen Leuten über Vermögensteuer oder so diskutiere, dann fühlen die sich ja fast schon betroffen. Wobei ich dann immer denke, also wir wollen auf gar keinen Fall an dich und auch nicht an das Häuschen deiner Eltern oder es geht hier wirklich um Vermögen. 10 Millionen, 20, 50, 100 Millionen Euro, paar Milliarden Euro, das sind Vermögen, die interessant sind. Es geht nicht um das Häuschen um die Ecke. Aber allein diese Kommunikationsleistung hinzulegen, dass das auch bewusst wird, das ist schon sehr, sehr schwierig und das ist uns im Moment einfach noch nicht gelungen.
Desiree.
Ja, ich finde wichtig auch, es ist ja schon ein Gut zu wissen, ich lebe in einem demokratischen Land und kann nicht einfach enteignet werden. Ne? Also es ist ja einfach auch eine große Angst, die in der Bevölkerung sitzt. Und in meiner Wahrnehmung ist eine Freiwilligkeit eben auch ein Kulturwandel. Das heißt, das, was jetzt auch diskutiert wird, Verantwortungseigentum, zu sagen, also die junge Generation, die hat wirklich in meiner Wahrnehmung ganz andere Werte, ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein auch für unsere Gesamterde und ist vielleicht auch eher bereit abzugeben als jetzt die Etablierten in ihren hierarchischen Machtpositionen. Also das ist meine Hoffnung. Also meine Hoffnung liegt auf der Jugend.
Meine Güte, ich glaube, das ist unser bisher politischster Gedankensprünge-Podcast, aber das hängt möglicherweise auch mit dem Thema und zusammen und hängt damit zusammen, dass wir halt diesmal einen Politiker eingeladen haben. Also liegt das wohl in der Natur der Sache. Ich würde gerne noch einmal auf das Thema Macht und Verantwortung zurückkommen. Johannes, wie übernimmt man oder trägt man Verantwortung für das Werk eines Musikers, der vor 200 Jahren verstorben ist?
Ja, genau. Das ist eine
Du hast
gute
ihn ja
Frage.
Nicht gekannt. Du weißt ja eigentlich gar nicht, wie er das gespielt haben wollte, oder?
Vielleicht, um das einmal zu eröffnen, ist mir so eindrücklich geblieben, so ein Interview mit einem berühmten Dirigenten, Colin Davis, der Sir Colin Davis, der vor, ja, ist nicht genau 10 Jahren gestorben ist. Und er hat, die Interviewer oder die Interviewerin hat ihn gefragt, ja, Sie sind ja so ein berühmter Dirigent und das ist bestimmt ein wahnsinnig aufregendes Leben. Sie sind, bereisen die ganze Welt, sind heute in Asien, morgen in Südamerika. Ist das nicht, ist das nicht ein fantastisches Leben? Und dann hat er gesagt, das würde nach außen vielleicht hin wirken, aber wenn er jetzt mal beschreibt, wie sein Leben aussieht, würde er sagen, er sitzt 80% seiner Zeit zu Hause und denkt über Musik nach. Und das ist sehr beeindruckend auch, das zu hören, und weil man das eben natürlich auch glaubt. Und das natürlich auch die Erfahrung ist, die man selber macht, dass man sich natürlich, wenn man Musiker wird, ist man sowieso vielleicht mehr als jeder andere, der einen Beruf ausübt, schon von Kind an, also überhaupt, um in eine Musikhochschule mal reinzukommen, da muss man ja schon vorher quasi mit 5, 6 angefangen haben, ein Instrument zu üben und das dann über mehrere Stunden, jeden Tag. Und diese Aneignung von handwerklichen Skills, aber natürlich auch von der Musikalität, so einer Freilegung von der Musikalität, die ist natürlich, das ist ein wahnsinnig langer Prozess und man wächst da rein, ja, und nachher die eine Musik wirklich zu verstehen und sich die selber zu eigen zu machen, so dass man der Verantwortung dem Komponist, dem Werk und den Musikern gegenüber gerecht werden kann, das ist schon das ist ein langer Prozess und das ist eine große Verantwortung, die ich sehe.
Also zum Beispiel Bach, ne?
Ja.
Wir haben ja beide nicht gelebt, als er das komponiert
hat. Genau.
Ja. Und in meinem Empfinden werden viele Stücke von ihm viel zu schnell gespielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu der damaligen Zeit das dermaßen temperamentvoll da durchgehauen haben. Also zum Beispiel ist so ein Beispiel.
Ja, also
deswegen, wer sagt dann, dass das jetzt genau dieses...
Genau, es gibt ja auch keine Aufnahmen, also halt niemand weiß... Im Grunde, wie die Musik damals, wie das geklungen hat, niemand weiß das. Und man kann sagen, ja, es gab auch natürlich Wellen dann, klar, nach dem Krieg, so in 60er, 70er Jahren, so kennen vielleicht viele, Karl Richter, so ein berühmtes Beispiel, der diese Musik wahnsinnig langsam musiziert hat. Und dann gibt es natürlich da wieder Reaktionen drauf. Ne? Dann sagen wir, jetzt haben wir das lang genug langsam gespielt, jetzt spielen wir das. Das stimmt schon, die Tendenz nehme ich auch wahr bei Bach, dass das ist so eine Tendenz, vielleicht auch nicht mehr jetzt ganz aktuell, aber um die Jahrtausendwende war das sehr stark, also die wahnsinnig schnelle Tempi sind da gewählt worden und vielleicht gibt es jetzt als Reaktion darauf auch wieder die Tendenz, diese Musik wieder wieder mehr Raum zu geben. Also das wird man sehen. Natürlich ist da vieles auch durch die historische Entwicklung, also durch die Entdeckung der historischen Aufführungspraxis oder dass man die Instrumente entdeckt hat, dass man gemerkt hat, okay, diese Instrumente haben ganz anders funktioniert, also eine Geige, die bei Bach, das konnte man ja, das hat man gesehen, wie diese Instrumente auch aus Beschreibungen und natürlich über auch erhaltene Instrumente, dass die sich doch ganz anders spielen als ein modernes Instrument und dass natürlich da auch andere Tempi wahrscheinlich mitgespielt worden sind oder auch Blasinstrumente und da gab es dann schon eine Entwicklung, wo man gesehen hat, auch dieser ganze Klang hat sich natürlich dadurch verändert, dass man historische Instrumente eingesetzt hat. Und auch das hat dieser Tempoentwicklung so ein bisschen einen Schub gegeben. Das waren leisere Instrumente, das waren feinere Instrumente, mit denen so ein ganz großer, wo man auch gedacht hat, ja, die Räume waren kleiner und so weiter. Man hat nicht in den so gigantischen, nicht in der Elbphilharmonie, solche Räume gab es natürlich nicht.
Ja, aber ist es denn nicht überhaupt viel wichtiger, dass die Musik, die jetzt in Opernhäusern oder Konzertsälen gespielt wird, Musik ist für heutiges Publikum. Also wir wollen ja gar nicht jetzt irgendwie rausfinden, wie Bach damals das sich ganz genau vorgestellt hat und genau das haben. Wenn wir die Wagner-Opern so aufführen würden, wie es 1:1 in den Vorgaben steht, dann wäre das der komplette Unsinn. Das könnte man sich überhaupt nicht anschauen. Das Interessante, das Lebendige und das Wahnsinnige ist ja die Umsetzung, wie es jetzt heute ist. Deswegen kann man, glaube ich, da alles damit machen, wenn man was Tolles, Neues produziert, was die Leute jetzt interessiert und angeht. Also das 1:1 rauskriegen, wie hat's denn Johann Sebastian Bach 1600 oder 1720 meinetwegen genau hören wollen? Das ist, glaube ich, für mich ist das gar nicht interessant.
Ja, also ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel ist das Tempo ja nur ein musikalisches Parameter. Aber generell haben wir natürlich auch ein bisschen das Problem, dass wir einfach so vielleicht fokussieren wir uns einfach auch sehr auf diese Interpretationsgeschichten von alter Musik, weil wir einfach gar nicht mehr neue Musik spielen. Also bis zum Zweiten Weltkrieg oder bis zum, sagen wir mal, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts haben ist immer zeitgenössische Musik gespielt worden. Bei Bach ist zeitgenössische Musik gespielt worden. Beethoven, das war immer zeitgenössisch. Die Leute sind ins Konzert und in die Oper, weil sie genau, oh, es gibt ein neues Stück von Bach oder ein neues Stück von Beethoven. Ich will das. Das interessiert uns gar nicht mehr. Irgendwann haben wir das verloren. Wir interessieren uns. Wir hören nur noch Werke, die wir alle zu kennen glauben schon. Ne? Und sagen dann, ja, das ist aber zu schnell oder das. Und wir interessieren uns für Interpretationsdetails. Und das ist auch irgendwie ein natürliches Merkmal unserer. Das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg. Es ist so was mich sehr, sehr beschäftigt und was mich umtreibt, der ich auch sehr viel, gerne und viel auch in der neuen Musik wirke. Und,
Um uns vielleicht wieder leicht Richtung Thema zurückzuführen, auch wenn dieser Podcast natürlich den Raum dafür lässt, mal einen Exkurs einzubauen. Was ich von den Musikerinnen und Musikern hier im Podcast immer höre, ist, wie unglaublich zeitaufwendig und wie viel Disziplin und Engagement gebraucht wird, um dieses Instrument zu beherrschen und die Musik da auch zu performen. Das sagt ja auch sehr, sehr viel aus darüber, wie man sich selbst im Griff hat. Und damit wären wir eigentlich beim nächsten Thema, der Macht über sich selbst. Johannes, kannst du uns dazu was sagen?
Ja, ich denke, also das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man Musiker werden will. Also ich persönlich komme aus dem Pfarrhaus und das war dieses kalvinistische, dass man arbeitet, dass man seine Pflicht erfüllt und so weiter. Also ich habe sehr viel, und da bin ich auch sehr dankbar meinem Elternhaus, dass ich sehr viel von dieser Selbstdisziplin mitbekommen habe, dass ich mich hinsetze. Also man muss das auch, ist heute vielleicht noch schwieriger für die jungen Leute, also sich hinsetzen am Tag und ja, wenn man Musiker werden will, 3, 4, vielleicht 5 Stunden sich mit einem Instrument beschäftigen, während die anderen draußen spielen oder tanzen gehen, Eis essen gehen. Und aber dieses kontinuierliche an sich selber arbeiten, immer wieder sich selbst hinterfragen, zu sagen, ist das das, was ich mir vorstelle? Das ist ganz wichtig. Also diese Macht über sich selbst, wenn ich sage, ich nenne es jetzt einfach mal Disziplin, die man Selbstdisziplin, die man braucht, um so einen Weg einzuschlagen. Ohne das, man sagt immer, ja, das Talent ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Musikern. Der braucht Talent und das kann man. Der eine hat mehr, der andere hat weniger Talent, aber ein Talent ist natürlich immer nötig. Aber auch, ich habe auch jetzt in meiner Karriere so viele ganz große Talente einfach auch scheitern gesehen, weil das genau gefehlt hat, diese Disziplin, immer am Ball zu bleiben. Ich sage meinen Studenten ganz oft, kleines Talent und große Disziplin führt dich am Ende wahrscheinlich weiter als großes Talent und keine Disziplin.
Karl, wie ist es in der Medizin mit der Macht über sich selbst? Wo braucht man das?
Also ich glaube, man muss, wenn man gut durch den Berufsalltag kommen will, muss man einige Voraussetzungen schaffen und sich da auch sicher sein, dass das gelungen ist. Zum einen Ausbildung, Fortbildung, dass man da tatsächlich auf dem Laufenden bleibt und dass da wirklich bewusst immer wieder nachschaut, ob man ausreichend vorbereitet ist, dass man ausreichend Kenntnisse hat und neue Entwicklungen mitkriegt. Da ist man schon sehr gefordert, dass man da die Augen offen hält und solche Sachen beobachtet. Und dann ist es, glaube ich, auch für jeden einzelnen Tag notwendig, dass man da entsprechend fit ist und da tatsächlich weiß, dass man ausgeruht ist und in die Sache reinstarten kann. Und das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen wichtig und ist deswegen, glaube ich, ein zentraler Punkt, dass man dann auch wenn mal was nicht ganz so toll läuft, sagen kann, ja, die Voraussetzungen habe ich alle erfüllt gehabt, aber da ist jetzt dann schicksalsmäßig, wie auch immer, irgendwas ein bisschen schlechter gelaufen, als man sich's einfach eigentlich gedacht hat. Wenn man aber da weiß, oh, das ist deswegen gewesen, weil ich dies und jenes vielleicht falsch gemacht habe oder nicht richtig beobachtet habe, dann wird es sehr schwierig und sehr problematisch.
Die Siri, ganz kurz dazu, dann habe ich da auch noch eine Frage zu.
Also ich wollte eigentlich auch zu dem Thema Macht über sich selbst sprechen, weil wir machen bei uns an der Hochschule ja auch das Thema Selbstmanagement und sich dessen bewusst zu werden, zum Beispiel über welche Glaubenssätze man verfügt, die einen zum Beispiel auch ohnmächtig werden lassen. Auch mal, du, da bist du viel zu blöd für. Wenn man das als Kind ständig eingetrichtert bekommen hat, glaubt man das irgendwann mal. Ich habe mal so eine Mitarbeiterin gehabt und das haben wir dann über Jahre langsam aufgearbeitet. Sie hat dann auch sich psychologische Unterstützung geholt, um aus dieser Machtlosigkeit rauszukommen, dass jemand anders über sie bestimmt hat, dass sie einfach zu dämlich ist, was überhaupt nicht stimmte. Ne? Aber wenn man das immer wieder hört und als junger Mensch ist man sehr vulnerabel, dann ist das eben so und dann glaubt man das und dann hat das auch eine Macht über das ganze Leben.
Ja, eine Macht über das ganze Leben oder ganz viele Leben. Schauen wir uns zum Beispiel mal ganz kurz Putin an oder andere Despoten, die wir so auf der Welt haben. Und dann gab es diesen wunderbaren Satz, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Tim, als Bundestagsabgeordneter. Was sagst du dazu?
Also ich würde den Satz per se nicht so stehen lassen, weil es einfach auch genügend Beispiele gibt von Menschen, die Macht inne hatten, die aus meiner Sicht da sehr verantwortungsbewusst und ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen und mit sehr viel Uneitelkeit auch wieder rausgekommen sind. Also ich denke zum Beispiel an unsere langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel, der es, glaube ich, dann schon am Ende eher relativ leicht gefallen ist, Macht auch wieder abzugeben und die jetzt auch während ihrer aktiven Wirkungszeit, glaube ich, keine Anzeichen davon gezeigt hat, dass sie in irgendeiner Form korrumpiert gewesen wäre. Von daher würde ich den Satz nicht so stehen lassen wollen, natürlich auch zum Schutz meiner eigenen Kolleginnen und Kollegen. Aber die Gefahr besteht natürlich. Also Macht ist verführerisch und wir haben eben auch schon über Macht über sich selbst gesprochen. Wenn ich mir anschaue, wie viele junge Menschen mit mir in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, die teilweise noch mal deutlich jünger sind als ich. Ich bin 31, aber es sind auch 24-Jährige, 25-Jährige im Deutschen Bundestag eingezogen. Und mit all den Vorteilen und Privilegien, die man dort genießt, fängt vom Fahrdienst an, über Einladungen, alle Möglichkeiten, die man so in Berlin dann auch abends hat, wo man überall kostenlos rein kann und Premieren und was weiß ich alles, dann muss man natürlich schon höllisch aufpassen, dass man da sowohl über sich, über sein Wertekorsett, über alles irgendwie auch die Macht behält. Und das ist gar nicht so einfach.
Gibt es noch jemanden, der dazu etwas sagen möchte? Kopfschütteln, dann machen wir die Abschlussrunde. Und zwar als eine Form von Fazit möchte ich doch jetzt gerne nochmal von jedem von euch wissen, wer hat denn jetzt eigentlich die meiste Macht im Land? Die Siri.
Ich finde, jede einzelne Person über sich selbst, wenn sie es sich dann zutraut und daran arbeitet und dann im Kollektiv der ein oder anderen Art, um gemeinsame Ideen und Projekte durchzusetzen. Und da, finde ich, sind die jungen Menschen in ihren virtuellen oder auch Ad-Hoc-Netzwerken, die dann solche Flashmobs organisieren, ein ganz neue Form der wir machen was gemeinsam. Ich finde das super spannend, weil dadurch, dass sie nicht sich manifestieren in Strukturen, ist diese punktuelle Macht dann auch ganz schnell wieder aufgelöst. Finde ich eine ganz spannende Entwicklung.
Mhm, Dankeschön. Johannes.
Ja, also das finde ich gut. Da würde ich mich auch anschließen. Da würde ich mir für die Kulturszene auch wünschen, dass das, also ich glaube auch, dass das im Kleinen anfangen kann. Wenn man natürlich sagt, wer hat die Macht im Land, dann ist es ganz sicherlich nicht die Musiker oder die Dirigenten, sondern ist natürlich irgendwo anders verortet, dort wo das Geld natürlich ist. Ne? Aber wir können auch, also was wir, unsere Kreativität, das kann auch ein mächtiges Instrument sein, um Leute zu begeistern. Und Begeisterung ist natürlich immer was Tolles und was weiterträgt. Und das ist das, was ich mir wünsche für die, dass wir jetzt auch mit den ganzen Corona-Jahren im Rücken in der Kulturszene das nicht verlieren, diese Begeisterung für unser Metier und die Sache und dass wir auch wieder in Kleinen wieder aufbauen, wieder anfangen, vielleicht neue Formen des Musizierens oder der Kunstausübung zu finden und die Leute anzustecken und mitzunehmen und aus dem Impuls raus mächtig zu sein.
Mhm. Vielen Dank. Karl, was sagst du dazu?
Also für mich hat die meiste Macht haben die Kinder, vielleicht sogar die Babys. Also die gehen mit einer derartigen Selbstverständlichkeit ihren Bedürfnissen nach, können... Du hast es vorhin auch am Anfang schon gesagt, können durch sehr geringe Maßnahmen, durch sehr, sehr wenig vielfältige Maßnahmen, nämlich durch Rumschreien oder durch Lächeln, enorm was auslösen, müssen dafür nicht mal die Sprache einsetzen und erreichen damit sehr viel und können da ganze Gesellschaften auf ihre Linie bringen. Ich finde, die haben da das meiste. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich seit kurzem Großvater geworden bin.
Also Personal eines Kindes. Dankeschön.
Ich persönlich würde natürlich grundsätzlich erstmal sagen, dass die Macht vom Volke ausgeht, so wie es ja auch festgelegt ist. Und ich schon immer noch stolz darauf bin, in einem Land leben zu dürfen, wo man das, glaube ich, am Ende schon noch sagen kann. Also wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland, die aus meiner Sicht funktioniert. Wir haben gesetzgeberische Kräfte, die auch immer noch unabhängig und demokratisch legitimiert sind. Und dementsprechend, wenn man jetzt Macht so abstrakt sieht, glaube ich schon, dass da unser Grundgesetz immer noch sehr funktionstüchtig ist. Am Ende ist es aber das, was Desiree ja auch gesagt hat, jeder übt auch ein bisschen Macht über sich selbst aus. Und irgendwie, es ist ja auch immer die Frage, über welche Macht, über was wir sprechen. Ich glaube aber auch, dass das Thema, was wir heute diskutiert haben, dass das Vermögen und die Ungleichheiten in den finanziellen Wohlstandssituationen, dass das schon auch ein erhebliches Thema ist, warum Macht so ungleich verteilt ist in diesem Land und dass natürlich Menschen mit mehr Geld und Vermögen immer noch über mehr Macht verfügen als andere.
Vielen Dank an Tim Klüssendorf, Desiree Ladwig, Johannes Knecht und Karl Klotz für diese unheimlich interessante Gesprächsrunde. Und damit möchte ich den Podcast gerne beschließen. Und herzlichen Dank in die Runde, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.